Und zwar geht es heute um das königliche Hochzeitsmahl, Matthäus 22, 1 bis 14. Ihr könnt es gerne schon mal raussuchen. Ich möchte das einfach mal überschreiben mit Juhu! Ich bin eingeladen. Hilfe, was ziehe ich an? Oder Untertitel: Hilfe, ich bin eingeladen. Juhu, ich krieg was Neues zum Anziehen. Könnt ihr euch raussuchen, auf welcher Seite ihr da steht. während ihr das noch raussucht, vielleicht ein bisschen zum Hintergrund, in welcher Zeit und welcher Phase seines Lebens Jesus dieses Gleichnis erzählt hat. Wir wissen, Jesus wurde gekreuzigt am 14. Nisan. Wahrscheinlich ist das der 6. April 32 gewesen. Und am 10. April, also 4 Tage vorher, ist Jesus in Jerusalem eingezogen. Wir haben es gerade eben gehört in dem Lied Hosanna. Es ist genau das, was das Volk ihm dann zugesungen hat. Hosanna oder zugerufen hat. Ja, und sie haben wirklich geglaubt, es ist ein Prophet Gottes, es ist ein Maschiach, ein Gesalbter. Und das 10. April kann man auch so verstehen, dass es wirklich eine Erfüllung einer biblischen Prophetie ist, nämlich die Prophetie aus Daniel, wo es um die 70 Jahrwochen geht. Und Daniel beschreibt da eben, dass 69 Jahrwochen vergehen und dann wird ein Prophet einziehen in Jerusalem und er wird getötet werden. Wen das näher interessiert hat, das ist nicht heute das Thema, aber es gibt ein interessantes Buch von Sir Robert Anderson, das heißt The Coming Prince. In dem wird es wirklich dargelegt, wie es exakt auf dem Tag, auf den 10. Nisan sich erfüllt, diese eine Prophetie. Ganz spannend. Jesus ist also jetzt der Prophet, der diese Prophetie aus Daniel erfüllt. Hundertprozentig. Also die Bibel erfüllt sich wortwörtlich. Am gleichen Tag geht er in den Tempel und treibt mal die Wechsler aus. Macht die Tempelreinigung. Macht das schon mal unbeliebt. Bei ein paar zumindest. Dann Sonntag und Montag, also 11. 12. Nisan, ist wahrscheinlich jetzt, sind die Tage, wo er jetzt diese Gleichnisse erzählt. Nämlich einmal das Gleichnis von den untreuen Weingärtnern und eben auch dieses Gleichnis, worum es heute geht, das königliche Hochzeitsmahl. Und jetzt überschlagen sich die Ereignisse. 2 Tage später, schon am 14. wurde gekreuzigt. Das muss man sich mal vorstellen. Am 10. jubeln sie ihm noch zu. Und 4 Tage später hängt er am Kreuz für uns. So, jetzt lesen wir mal die Stelle. Matthäus 22, 1 bis 14. Ich lese mal hier aus der Lutherbibel. Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Himmelreich gleicht einem König, der seinen Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden, doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg. Einer auf seinen Acker, der andere auf sein Geschäft. Einige aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden. Böse und Gute, und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier reingekommen? Und hast doch kein hochzeitliches Gewand an. Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Bitte? Ja, schauen wir uns erstmal, was hier ein bisschen so in dem Text beschrieben ist. Ich denke, es ist für uns eigentlich ganz klar, diese Bilder, die da benutzt werden in dem Gleichnis. Der König, ein Sinnbild für Gott. Und die Diener, ein Sinnbild für die Propheten und für die Richter, die damals dann in Israel auch aufgetreten sind. Und Gott lässt durch diese Propheten immer wieder neu auch Israel auf dem Weg zu sich, zu sich rufen, wenn man so will, einladen. Der König selber wird uns hier beschrieben als ein geduldiger König, möchte ich mal sagen. Geduldig deswegen, weil er schickt seine Knechte ja zweimal aus. Das erste Mal, da wollen sie einfach nicht hören. Und beim zweiten Mal, da dringt er noch ein bisschen stärker auf sie ein. Er sagt, Mensch Leute, ich habe meine Ochsen geschlachtet. Zwischenzeilen, schaut mal, was euch entgeht. Ja. Mein Mastvieh ist alles geschlachtet und ihr wollt nicht kommen. Kommt doch. Er bittet sie förmlich oder drängt sie förmlich doch zu kommen. Wir waren Anfang August in Wien und haben uns da eine kleine Städtetour gemacht. Und wenn man da durch diese Königs- und Kaiserschlösser da geht, dann wird man von allem Möglichen erschlagen, was da gibt. Und mir ist aber ein Bild aufgefallen, also in meiner Erinnerung ist es ein kleines Bild gewesen, meine Frau hat gesagt, es ist ein Riesenbild gewesen. Aber auf diesem Bild war eine königliche Hochzeit oder kaiserliche Hochzeit dargestellt. Und ihr müsst euch das so vorstellen, ein Riesensaal, wo es links und rechts Tribünen gab. Und in der Mitte war praktisch der Tisch und es war alles gedeckt. Und ich habe mir einfach überlegt, wie schrecklich muss es denn eigentlich sein? Du bist eingeladen und musst nur von außen von der Tribüne zusehen, wenn die anderen alle essen. Und hier haben wir einen König, der lädt uns ein, mit ihm zu essen. Das heißt, wir dürfen in den innersten Bereich rein von diesem Festsaal und dürfen mit ihm direkt am Tisch sitzen. Bei den Kaisern damals war es sogar üblich, dass sie für jede Hochzeit neue Kerzenleuchter gemacht haben oder herstellen ließen. Sie haben neues Geschirr. Also in Wien in den Schlössern ist ja alles voll von Geschirr und Besteck. Ich weiß gar nicht, wer so viel Besteck braucht. Ja, aber es ist gigantisch, was der König oder der Kaiser in dem Fall damals für sein Volk alles gemacht hat. Und jetzt sind wir eingeladen, oder sind die Gäste eingeladen, Ehrengäste am Tisch zu sein. Für Israel selber waren Hochzeiten immer etwas ganz Besonderes. Wer sich mal mit jüdischen Hochzeitszeremonien beschäftigt, ich habe das mal in einem Lied gemacht, das ist mal ein anderes Thema für später vielleicht, da gibt es unheimlich viel Symbolik. Und für Juden war eine Hochzeit etwas ganz Besonderes. Es gibt eine Überlieferung, zum Beispiel von der Königin Isabel. Das war ja wirklich die schlimmste Königin, die Israel hatte. Die hat also wirklich dann auch fremde Götter verehrt und so weiter. Aber von ihr wird berichtet in der rabbinischen Überlieferung, dass sie bei jeder Hochzeit vorangelaufen ist und hat in die Hände geklatscht und gejubelt. Und in der Überlieferung heißt es, und genau deswegen, weil sie das gemacht hat, haben die Hunde, als sie dann am Schluss aufgefressen haben, ihre Handflächen verschont. Von Agrippa gibt es auch so eine Geschichte. Der soll angeblich dann das Volk geehrt haben, indem er so einfach als König zu den Hochzeiten der seines Volkes eben dazugekommen ist. Was ihm dann ein hohes Ansehen beim Volk eben auch brachte, dass er sich praktisch erniedrigt und zum Volk kommt zu den Hochzeiten. Ich habe allerdings gelesen, dass er immer in Geldnot war. Vielleicht war das auch ein Grund, warum er da relativ gern vielleicht dazugekommen ist. Also, Jesus zeichnet uns jetzt hier ein Bild von einer königlichen Hochzeit. Und im jüdischen Verständnis war eine Hochzeit etwas ganz, ganz Besonderes. Etwas, was man eigentlich auch gern macht. Und dann hat er diesen Kontrast drin, dass wirklich der König verachtet wird, diese Einladung wird verachtet und die Gäste wollen einfach nicht kommen, das muss man sich mal vorstellen. Man kann das nur als pure Verachtung, und ich glaube, ja, hier vorhin haben wir es gelesen in Luther, da stand auch, sie verachteten es. Jetzt wisst ihr ja, ich bin Lehrer und wenn man da die Ausbildung macht, dann muss man ein bisschen Psychologie machen. Und in der Psychologie gibt es ein Modell, wie wir kommunizieren. Ein sehr spannendes Modell, in dem es geht um vier Ebenen, die in einer Nachricht mitschwingen. Einmal von dem, der die Nachricht gibt oder der sie empfängt. Und auch wenn wir dieses Gleichnis jetzt mal anhand von diesen vier Ebenen analysieren, dann kommen auch spannende Sachen daraus. Diese vier Ebenen sind einmal der normale Sachinhalt, also das, was einfach in diesem Gleichnis ausgesagt wird. Okay, das haben wir verstanden, der König lädt ein zum Fest und so weiter, die wollen nicht kommen. Aber es gibt auch diese Ebene der Selbstoffenbarung. Nämlich der König offenbart durch diese Einladung etwas von sich selbst. Was offenbart uns hier der König? Er möchte eine Beziehung zu uns, er möchte uns nahe sein, er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Wir sind ihm nicht egal. Er ist wertschätzend. Das ist das, was er uns hier offenbart. Und gleichzeitig, ist die nächste Ebene, ein Appell, kommt doch, kommt zu mir, denn bleib nicht einfach da irgendwo rumsitzen und geh nicht einfach jetzt heute mal deinen normalen Weg, sondern komm zu mir und feiere mit mir. Und das Letzte ist dann die Beziehungsebene. Man könnte das mit der Frage umschreiben, wie stehen wir zueinander? Ja, für Jesus war klar, der König wird hier dargestellt als jemand, der eine Beziehung haben möchte, der wirklich uns liebt, der diese Beziehung auch wirklich aktiv pflegen will. Und auf der anderen Seite, vom Volk her, heißt es, wir lehnen das ab. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Auf der Beziehungsebene haben wir praktisch eine abgelehnte Liebe. Eine nicht erwiderte Liebe, das muss man sich mal vorstellen. Matthäus 22, 7, da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Ja, wir haben ja gerade vorhin gehört, wir haben diese eine Gruppe, die nur ignoriert haben, aber wir haben auch die andere Gruppe, die tatsächlich dann die Knechte umgebracht haben. Und dieses Hinausgehen des Königs, umzubringen, diese Mörder, das ist nur deswegen passiert, weil es eben hier wirklich Mord war. Gott wird uns hier als ein Richter, als ein richtender Gott dargestellt. Und das ist er auch. Israel musste das ein paar Mal erleben oder immer wieder erleben. Beispielsweise, als sie in der Zeit der Richter nach Josuas Tod praktisch von den Richtern geleitet wurden und gelenkt und geführt wurden. Da heißt es in Richter 1, Vers 13 zum Beispiel, denn sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und den Astarten. So entbrannte denn der Zorn des Herrn über Israel und er gab sie in die Hand von Räubern, die sie beraubten und verkaufte sie in die Hände ihrer Feinde ringsumher und sie konnten nicht mehr ihren Feinden widerstehen. Wer sich mal ein bisschen damit beschäftigt, was Baal und die Astarte und so weiter für Religionen waren, da ging es häufig auch um Kindstötung und Opfer von Kindern und so weiter. Das heißt, hier geht es wirklich auch darum, dass das Volk zu Mördern am eigenen Volk letztendlich wird. So, das haben die Schriftgelehrten allerdings ziemlich gut verstanden, dass Jesus hier in diesem Fall dann selber meint. Wir haben es bereits schon im Kapitel vorher, nämlich Matthäus 21, verstanden. Ich habe es vorhin gesagt, wir haben dieses Gleichnis von den Weingärtnern, das da vorher aufgelaufen ist. Denn da heißt es in Matthäus 21, 45, und als die hohen Priester und Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen. Aber sie fürchteten sich vor dem Volk, denn es hielt ihn für einen Propheten. Also anstatt jetzt herzugehen und zu sagen, okay, wir verstehen dieses Gleichnis, er meint uns, das rein sachlich anzugehen und sagen, okay, wir könnten uns auch vielleicht ändern, fühlen sich diese Schriftgelehrten tatsächlich auf dieser Beziehungsebene angegriffen und verletzt. Was will denn der überhaupt von uns? Wieso greift er uns an? Wir sind doch völlig anders. Und überhaupt, was nimmt er sich raus, dass er sich da praktisch auf die gleiche Stufe wie Gott stellt. Sie haben jegliche Vernunft ausgeblendet und haben nur noch emotional gehandelt. Ich habe mal recherchiert bei Flavius Josephus, also dem Geschichtenschreiber, und der hat 70 nach Christus, also als Jerusalem zerstört wurde, hat er den Titus bekleidet, als sie Jerusalem belagert haben. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Jerusalem wurde am Passafest belagert. So, warum war es dann für den so einfach, dann Jerusalem einzunehmen? Ganz einfach, weil ganz Israel war auf dem Weg oder war in Jerusalem zum Passafest. Das Spannende ist bei Flavius Josephus, er macht mal eine Hochrechnung, wie viele Leute waren denn da so anwesend. Und er sagt, es waren ca. 2,7 Millionen Juden praktisch in der Stadt.
Nein.
Ja. Und jetzt kann man sich mal vorstellen, wenn wir also jetzt hier kurz vor dem Passafest sind, wo Jesus diese Geschichte erzählt. 2 Tage später ist ja schon das Passa, wurde ja gekreuzigt. Und 4 Tage, beziehungsweise 2 Tage vor dieser Geschichte, vor dem Gleichnis, ist er in Jerusalem eingezogen. Und wahrscheinlich, so können wir es uns vorstellen, waren da schon relativ viele Leute auch in der Stadt anwesend. Ja, deswegen haben die ihm ja so zugejubelt. Und Jesus war in dieser Stadt bekannt wie ein bunter Hund, man muss es einfach mal so sagen. Und jetzt müssen wir uns das mal vorstellen, Jesus ist bekannt, alle kennen ihn und die Schriftgelehrten, die wollten ihn loswerden. Jetzt heißt es da eben aber, dass sie sich eben fürchteten vor dem Volk. Denn sie hielten ihn für einen, denn sie, also das Volk, hielten ihn für einen Propheten. Ja. Das wird jetzt klar, warum diese Bibelstelle, warum das für die Schriftgelehrten so ein Hindernis war. Weil es so viele Leute da gerade auch aktuell da waren. Und es ist ganz schwierig, eine Straftat, das wussten sie, glaube ich, ganz genau, dass das nicht richtig ist, zu begehen, wenn so viele Zeugen da sind. So, jetzt haben wir uns mal betrachtet, wie die Geschichte bis dahin zumindest mal einfach so für das Volk aufgedröselt ist. Aber wie ist es mit uns? Verstehen wir auch, dass Gott, dass Jesus uns mit diesem Gleichnis meint? Natürlich haben wir jetzt keine Propheten umgebracht, aber vielleicht ignorieren wir Gott genauso wie diese, wie das Volk am Anfang. Verstehen wir, dass Gott uns einlädt, zu ihm zu kommen? Ich habe immer den Eindruck, dass wir heute ganz besonders gut sind, diese Einladung, diesen Ruf zu überhören oder gar nicht mehr zu hören. Diese Stimme, die in uns einfach sagt, ja, jetzt mach doch mal das, jetzt lies mal die Bibel oder komm früh zum Gottesdienst oder da hast du etwas falsch gemacht, die überhören wir doch so gerne. Und natürlich ist unsere Gesellschaft so ausgelegt, dass wir auch alles Mögliche relativ schnell überhören. Naja, wir haben da mal den Fernseher. Mit dem kriegt man das Gehirn ja sehr super tot. Dann, ja, alle möglichen Freizeitbeschäftigungen. Handys. Also ich habe neulich mal in der Pause, habe ich mich in den Schulhof gestellt und habe mal beobachtet, wie die Schüler aus den Klassen rausgekommen sind. Ja, also alle so. Also vielleicht haben sie ja auch Google Maps drauf gehabt und sie mussten den Weg zum Pausenpunkt. Ja. Also wir sind super gut, solche Stimmen in uns zum Schweigen zu bringen. Und jetzt kommt der Punkt, weil mich Harald auch vorhin gebeten hat, es passt jetzt total super, meine Geschichte zu erzählen. Ich habe mich am 22.02.82 entschieden, Christ zu sein. Könnt ihr mal ausrechnen, wann das war, wie alt ich damals war. Ich bin über 50. Ne? Und ich saß damals als Konfirmand bei so einer Freizeit in der Abendveranstaltung. Und wir hatten wirklich gläubige Mitarbeiter, gläubige Pastoren, Pfarrer, die damals die Jugendlichen also wirklich bemüht waren, zu Jesus zu führen. Und ich saß da drin, irgendwann habe ich gedacht, jetzt meinen die mich, ich muss irgendwie mich mal entscheiden. Was komisch ist, weil ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Für mich war alles völlig logisch und völlig klar. Also, Jesus ist für mich gestorben, Punkt, jawohl, passt, alles, ich soll bestimmte Dinge nicht tun und so weiter. Es war alles logisch, aber irgendwie habe ich innerlich immer gespürt, ja, so diese Gewissheit hast du nicht. Und damals in dieser Veranstaltung, weiß ich noch genau, da hat mich der Geist gedrängt. Ich kann es nicht anders beschreiben. Das ist das, was der Heilige Geist bewirkt. Er zieht dich. Ich spüre es immer hier so in dieser Gegend. Ja, erlebt vielleicht jeder auch etwas anders. Aber ich wusste, es wird so warm und du musst dich jetzt entscheiden. Auch wenn deine Kumpels nachher Fußball spielen da draußen oder was auch immer machen, du musst jetzt mit jemandem reden. Und das ist damals passiert. Ich habe das ein paar Mal in meinem Leben gehabt, wo ich wirklich so intensiv den Heiligen Geist gespürt habe, der mich da irgendwo hingezogen hat. Es passiert nicht täglich. Aber dann, wenn es passiert, dann sollten wir eben hören und sollten diesen Schritt dann eben entsprechend auch wagen. Und so sagt Gott eben auch zu uns, er appelliert sogar an uns, wir sollen doch zu ihm kommen und er möchte eine Beziehung haben. Und das ist das, was wir machen müssen. Wir können diesen Schritt auf ihn zugehen und können sagen, jawohl, ich möchte diese Beziehung ganz bewusst mit dir anfangen. Ja, schauen wir uns mal weiter im Gleichnis um. Jetzt befiehlt der König eben raus auf die Straßen zu gehen. Und mir gefällt die Übersetzung in der Elberfelder fast besser. Da heißt es nämlich, auf die Kreuzungen der Landstraßen. Die Kreuzungen der Landstraßen ist vor der Stadt. Ja, also ganz sicher vor der Stadt. Und wir dürfen an der Stelle nicht einen Fehler machen, was, glaube ich, viele gemacht haben. Wir dürfen da nicht daraus ableiten, dass Gott sich jetzt von Israel abwendet. Ja, das hat damit nichts zu tun. Sondern wir dürfen daraus nur ableiten, dass wir durch diese Starrköpfigkeit des Volkes, damit ist ja Israel erstmal gemeint, dass wir als Nicht-Juden plötzlich teilhaben dürfen mit an dem, was uns Gott da bietet, nämlich dieses Hochzeitsmahl. Israel bleibt weiter Gottes auserwähltes Volk und er hat einen Plan damit und das steht so in der Bibel und es bleibt auch unumstößlich. Nur mal fest. Und dann sehen wir den König, wie er auf die Feier geht. Und er schaut sich mal die Hochzeitsgäste an. Matthäus 22, 11 bis 13. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er daselbst einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm die Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Jesus macht uns hier deutlich, dass es nicht alleine reicht, diese Einladung nur zu bekommen, sondern wir müssen auch angemessen gekleidet sein. Amen. Ja. Er bezieht sich sogar vermutlich auf eine Stelle, nämlich Zephania 1, Vers 7, seid stille vor Gott, dem Herrn, denn des Herrn Tag ist nahe, denn der Herr hat ein Schlachtopfer zubereitet und seine Gäste dazu geheiligt, also ein Hochzeitsmahl. Und am Tag des Schlachtopfers des Herrn will ich heimsuchen die Oberen und die Söhne des Königs und alle, die in fremdländischen Gewand, ein fremdländisches Gewand tragen, also nicht angemessen gekleidet sind. Hier benutzt Jesus ein Bild, das wir heute nicht mehr so gut verstehen. Wenn wir zu einer Hochzeit eingeladen sind, dann ist klar, ne, mein Spruch am Anfang, Hilfe, was ziehe ich an? Ja, wir suchen das selber raus. Ich habe aber mal nachgelesen bei Adam Clark im Bibelkommentar und er schreibt, dass es im Orient früher üblich war, dass man in weißen Gewändern zur Hochzeit kommt. Und wer eben das nicht gemacht hat, der wurde praktisch angesehen als, ja, du bist schuldig, du kannst sogar bestraft werden dafür, ja, dass du sowas nicht tust. Ja, das ist eine pure Verachtung, was du machst. Und es war sogar so, und das ist eigentlich das Spannende hier, dass der Gastgeber für die Gäste, die sich das nicht leisten konnten, Gewänder bereitgehalten hat. Und der Gast hier, der auf dieser Hochzeit ist, der hätte, wenn er sich darum bemüht hätte, er hätte nur den Gastgeber fragen müssen, das entsprechende Gewand bekommen. Ja. Dass das jetzt nicht irgendwas nur Biblisches ist, oder dass es tatsächlich so üblich war, können wir auch mal in außerbiblischen Stelle mal nachlesen. Vielleicht kennt das der eine oder andere, nämlich bei Homer in der Odyssee. Da gibt es die Erzählung von Telemachos und Nestor, die zu Menelaos, dem König von Sparta, gehen, da zufällig vorbeikommen und der feiert gerade die Hochzeit von seinem Sohn und seiner Tochter. Und was macht er? Er schickt sie erstmal ins Bad und dann gibt er ihnen festliche Kleider und die werden praktisch die beiden dann als Ehrengäste mit auf der Hochzeit platziert. Also es ist durchaus üblich gewesen im Orient, dass man als Gastgeber dem Gast die Kleidung dann entsprechend auch zur Verfügung stellt. Und es galt als höchste Beleidigung, wenn man diese Kleidung eben nicht annehmen wollte. Ja, was ist jetzt aber diese Kleidung, die man anlegen soll? Offenbarung 19,8. Und es ward ihr gegeben, ihr, das ist die Gemeinde, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein. Denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeit der Heiligen. Gerechtigkeit ist also jetzt hier diese Kleidung. Und wie werden wir gerecht? Durch Christus, kommt gleich. Römer 3, 23, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus ist. Drei Sachen. Erstens, wir bekommen sie umsonst, so wie der Gast das Kleid, die Kleidung auch umsonst bekommen hätte.
Kostenlos.
Kostenlos. Das Zweite, die Erlösung aus Gnade. Erinnert euch, wir hatten ja hier einmal diese Predigtreihe zu den Solas und Solis. Ja, Sola Scriptura und Sola, was ist Gnade? Gratia, genau. Jawohl. Und das Dritte, das steht bei Johannes, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also wir werden dadurch durch die Sünden bekennen gerecht. Das ist das, was man vielleicht ein bisschen altmodisch als Buße bezeichnet oder als eben als Umkehr. Und wenn wir das tun, dann dürfen wir uns darauf berufen, vor Gott zu sagen, ich bin eingeladen, aber ich habe auch die richtige Kleidung dann dabei. Und dieses Bekenntnis zu Jesus, dieses Bekenntnis hat eine ungeheure Kraft. Ich glaube, vor zwei Wochen hat das die Bärbel mal gesagt, wir rufen hinein in die unsichtbare Welt. Und ich wollte euch hier eine Geschichte von meiner Mutter erzählen, die sie mir immer erzählt hat. Und zwar hatte sie immer Albträume. Und sie hatte erzählt, dass sie das darauf zurückgeführt hat, dass ihr Vater einmal einen Schamanen oder was weiß ich, Wahrsager oder sowas eingeladen hatte, der das Haus gereinigt hat oder irgend sowas. Und sie sagt, sie hat immer wieder Albträume gehabt. Und wie sie einmal wieder nachts aufgewacht ist, hat sie von Niklaus Ludwig von Zinzendorf den Vers zitiert, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Und schlagartig waren alle diese Angriffe weg. Das ist das, was wir in die unsichtbare Welt hinaus rufen können. Und Jesu Name, seine Gerechtigkeit, sein Blut hat Macht, solche Flüche zu brechen.
Keine Albträume mehr, gell?
Nein. So, bleibt eigentlich nur noch eines zu sagen, da mache ich auch schon gleich Schluss. Wir sollten uns an den Bräutigam Jesus wenden und uns dieses Hochzeitsgewand geben lassen. Das ist das eine. Denn es gibt eine starke Einlasskontrolle auf der Hochzeit. Nicht jeder darf da rein. Und das ist auch genau das, was der letzte Vers dann in diesem Gleichnis aussagt. Denn viele sind Berufene, also viele sind eingeladen, aber nur wenige sind auserwählt. Das heißt, wenige werden eingelassen. Frage bleibt also, werden wir diese Einladung annehmen oder ignorieren wir sie? Wieder die eine Gruppe. Werden wir dieses Hochzeitskleid der Gerechtigkeit vom Bräutigam Jesus selber annehmen? Umsonst, aus Gnade, jetzt und hier, hören wir den Ruf. Ich bete noch kurz. Herr, wir danken dir, dass du uns so ein wunderbares Angebot machst, mit dir am Tisch zu sitzen, im innersten Bereich, dass du mit uns feiern möchtest, weil du uns unendlich liebst. Und wir danken dir, Jesus, dass du dieses Kleid selber für uns bereithältst und uns geben willst, umsonst aus Gnade. Und ich möchte dich bitten, dass wir die Kraft finden, als das, was uns stört, was uns im Alltag hindert, dir nahe zu sein, dass wir das abstellen können, dass wir diese leise Stimme, deinen Heiligen Geist in uns hören. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, ruf du einfach immer lauter, wenn wir zu schwach sind, solche Dinge abzustellen. Ich danke dir, dass du der lebendige Gott bist und dass wir eingeladen sind. Amen. Amen.